Falsche Zeit, falscher Ort. Der Podcast über Katastrophen und Unglücke mit Max und Hans.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Falsche Zeit, falscher Ort, der Podcast über Katastrophen und Unglücke. Ich bin Max.
Und ich bin Hans.
Und heute haben wir so eine kleine Premiere, würde ich sagen, denn wir sprechen in dieser Folge zum ersten Mal über eine Katastrophe, über ein Unglück aus einem Bereich, den wir noch nie behandelt haben, und zwar Motorsport.
Tatsache, ja, also es ist wirklich unser erster Fall, jetzt wo du das sagst. Ich denke, das hat auch einen Grund, denn... Einmal so ganz frei heraus, Max, wie stehst du zu so Motorsport, Formel 1 und so weiter?
Ich finde es furchtbar langweilig. Ich habe so noch nie irgendwie da einen Bezug dazu gehabt. Und es sind halt Autos, die im Kreis fahren. Also das ist, weiß ich nicht, wo da die Faszination ist, muss ich dir offen und ehrlich sagen.
Ich kann mir schon unsere Instagram-Nachrichten vorstellen, wie wir das jetzt reinbekommen. Deswegen bin ich da ein bisschen diplomatischer und sage, ich habe leider nie so den Bezug dazu gefunden.
Ja.
Ich hatte zum Beispiel einen Onkel von mir, wahnsinnig verrückt nach Formel 1 war, auch noch so zu Zeiten, wo man dann im Auto noch an den Straßenrand gefahren ist, um im Radio ganz konzentriert das Rennen mitzubekommen. Für mich so, ich weiß es nicht. Tatsächlich, also natürlich auch früher als Kind großer Schumi-Fan gewesen. Mhm. Ich denke, das waren sehr viele Jungs und Mädchen bestimmt auch in unserer Generation. Aber ja, dass ich mich da jetzt wirklich mal so hingestellt hätte, ein komplettes Rennen geschaut hätte. Einfach nie so den Bezug gefunden. Wobei ich es mir tatsächlich vorstellen kann, vielleicht probieren wir das irgendwann mal, so ganz entspannt, so ein Rennen zu schauen. Aber bis dahin würde ich jetzt auch sagen, beide von uns wenig mit Motorsport am Hut.
Genau, aber wir machen trotzdem eine Folge darüber, denn ich sag mal so, die Folge an sich wird hoffentlich spannend und interessant. Und es geht zwar um Motorsport, aber es geht ja vor allem auch um Dramatik und eine große Katastrophe. Und ich glaube, bei dem Begriff weiß auch jeder, um was es geht. Wir sprechen heute über Le Mans, dieses Motorsportrennen lange her, 1955, was aber so in die Geschichte des Motorsports eingegangen ist.
Ja, also dazu muss man auch sagen, das Rennen an sich gibt es ja tatsächlich auch immer noch, aber da kommen wir gleich nochmal dazu. Aber wir versuchen uns hier bei unserer allerersten Motorsportfolge wirklich an nicht weniger als der größten Katastrophe, die jemals bei einem Motorsportrennen stattgefunden hat. Wie du gesagt hast, das Le Mans-Rennen 1955.
Ja, dann würde ich sagen, Hans, nimm uns doch mal mit in das Jahr 1955.
Das 24-Stunden-Rennen von Le Mans wurde im Jahr 1955 mit Spannung erwartet. Am 11. Juni sollten die besten Rennställe der Welt an dem traditionsreichen Rennen teilnehmen. Die Favoriten, Ferrari, Jaguar und Mercedes-Benz, brachten Wagen mit brandneuer Technologie an den Start und Hunderttausende standen am Streckenrand, um die neuen Wagen in Aktion zu sehen. Nach etwas über 2 Stunden Rennzeit hatten sich die Favoriten an die Spitze gesetzt. Mike Hawthorn führte in seinem Jaguar das Feld an und war bereit für seinen ersten Boxenstopp. An der Boxengasse bremst er ab und löst so eine Kettenreaktion aus. Lance Macklin, der Fahrer von Austin Healey, wird von dem Manöver überrascht und schert nach links aus, um eine Kollision zu vermeiden. Doch damit begab er sich auf direkten Kollisionskurs mit Pierre Levey, der in seinem Mercedes-Benz mit 200 km pro Stunde heranschoss. Levey kann nicht mehr ausweichen, kollidiert mit Macklin und wird in die Luft geschleudert, in Richtung der Zuschauer. In den nächsten Sekunden und Minuten folgt ein tödliches Chaos. Teile von Leveys Wagen werden wie Schrapnell durch die dichte Zuschauermenge geschleudert. In kürzester Zeit sind über 80 Menschen tot, Hunderte werden verletzt.
Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, dass wir beide jetzt nicht so die größten Motorsport-Fans sind. Was hat dich jetzt an diesem Fall so interessiert, dass du gesagt hast, du beschäftigst dich damit?
Also, obwohl wir nicht die größten Motorsportfans sind, wenn man das so sagen kann, oder auch ich jetzt in diesem Falle nicht, bin hier natürlich trotzdem, und das sollte keine große Überraschung sein, natürlich sehr, sehr interessiert an diesen großen Katastrophen und Unfällen. Und bei diesem Rennen, Le Mans 1955, geht es eben um nicht weniger als die größte Katastrophe in der Geschichte des Motorsports. Über 80 Menschen sterben bei diesem Unglück. Es ist sogar immer noch so, dass man noch nicht so ganz hundertprozentig weiß, wie viele Leute genau gestorben sind. Aber alleine über 80 ist natürlich schon einfach eine wahnsinnige Zahl. Und irgendwie fand ich das auch spannend. Der Zweite Weltkrieg war gerade mal 10 Jahre vorbei. Und da kommen dann eben wieder Rennteams aus ganz Europa, Fahrer aus ganz Europa, den USA zusammen, um friedlich an diesem Rennen teilzunehmen. Finde ich auch einfach spannend, wie schnell das dann tatsächlich auch schon wieder ging. Und worüber wir ja auch sehr viel sprechen, sind Sicherheitsvorkehrungen oder Mangel an Sicherheitsvorkehrungen. Und da ist dieser Fall wirklich eine total spannende Zeitreise zurück in eine Zeit, wo relativ wenig Wert darauf gelegt wurde, dass diese Sachen tatsächlich auch sicher sind. Also wir reden ja häufig darüber, auch gerade im Kontext von Flugzeugen, Flugreisen und so weiter, wie viel sicherer alles geworden ist. Als ich diesen Fall recherchiert habe, war ich auch ziemlich erschüttert eigentlich, wie wenig Gedanken sich damals um Sicherheit gemacht wurden und wie lapidar das ganze Thema damals behandelt wurde. Und es sind ja gerade mal quasi 70 Jahre her, aber es ist eben mitten in Europa, wo man natürlich auch mittlerweile was ganz anderes gewöhnt ist. Und was mich fasziniert an dem Fall ist, wie mit dem Unglück umgegangen wurde, direkt so in den Stunden oder auch in den Minuten danach.
Bevor wir uns jetzt so im Detail mit der Katastrophe beschäftigen, für alle, die wie ich absolut keine Ahnung haben von Motorsport, vielleicht kannst du mal so ein paar Fakten über dieses Le Mans-Rennen erzählen. Was hat das ausgemacht? Wie muss man sich das vorstellen?
Also ich denke, für alle, die sich mit Motorsport auskennen, die dafür Begeisterung haben, für die ist das wahrscheinlich fast schon ja seltsam, dass wir das hier nochmal so erklären müssen, denn es ist schon so eines der größten Rennen, die es gibt und immer noch, also die es immer noch gibt und damals im Jahr 1955 auch schon. Und es wurde auch damals schon als eines der prestigeträchtigsten und traditionsreichsten Rennen überhaupt behandelt, denn das erste Rennen fand tatsächlich 1923 statt und es hat auch fast jedes Jahr stattgefunden. Also es ist tatsächlich nur während des Zweiten Weltkriegs und während eines Generalstreiks in Frankreich 1936 wurde das Rennen ausgesetzt. Ansonsten sind die wirklich konsequent jedes Jahr dieses Rennen gefahren, was ich auch total faszinierend finde. Und es ist ein Langstreckenrennen, das 24 Stunden dauert. Finde ich total spannend. Deswegen wird es auch das 24-Stunden-Rennen von Le Mans genannt. Und es geht nämlich nicht darum, wer am schnellsten fährt oder am schnellsten das Rennen beendet, sondern es geht darum, wer legt in diesem 24-Stunden-Zeitraum die längste Strecke zurück. Und als dieses Rennen ins Leben gerufen wurde 1923, da ging es bei Motorsportrennen vor allem eben um die Schnelligkeit. Und Le Mans kam dann, startete neu und dort sollte es eben darum gehen, dass die Autohersteller zeigen können, dass sie zuverlässige und effiziente Autos bauen, die eben nicht einfach nur schnell sind. Also Schnelligkeit ist natürlich auch wichtig, aber es ging eben darum, halten diese Wagen das auch quasi 24 Stunden durch? Sind die so zuverlässig, dass sie eben die längste Distanz zurücklegen können? Und kleiner Funfact noch, es wird gesagt, dass beim Le Mans tatsächlich zum ersten Mal, und das selbst wenn man sich mit Motorsport nicht auskennt, kennt man natürlich das Bild, die Fahrer, die auf dem Siegertreppchen stehen und mit der Champagnerflasche alle Umstehenden einmal abbrausen. Das soll tatsächlich hier vom Le Mans-Rennen kommen, also dieses ikonische Ritual quasi. 1967 wurde das vom Sieger von Le Mans, Dan Gurney, zum ersten Mal gemacht oder zumindest verbreitet.
Das wusste ich absolut nicht. Also das ist ein, finde ich auch für mich, der sich wirklich nicht für Motorsport interessiert, ein ganz interessantes Detail, woher das kommt und wie das so entstanden ist, dieses, weil wie du sagst, das kennt man auch, wenn man sich jetzt nicht so für Motorsport interessiert. Dieses 24-Stunden-Rennen, das heißt, die Fahrer sind auch wirklich 24 Stunden komplett durchgefahren oder haben die Pausen gemacht?
Ja, also da kommen wir später noch dazu. Die Teams sind mit mehreren Fahrern gestartet.
Ah, okay.
Gibt's noch so ein paar Details zu, da sprechen wir gleich noch drüber, aber es gab schon Abwechslung. Also die armen Männer mussten nicht wirklich 24 Stunden im Auto sitzen, aber ich sag mal so viel, sie haben es versucht.
Okay, dann sprechen wir da später drüber. Sprechen wir doch jetzt mal über den Unfall. 1955, du hast es gesagt, das ist schon etwas her. Was genau ist denn in Le Mans an diesem Tag passiert?
Also das Rennen 1955, das sollte einfach was richtig Besonderes und extrem spannend werden. Es waren auch tatsächlich 250.000 Zuschauer gekommen. Finde ich eine wahnsinnige Zahl, 250.000 Menschen, die dort aufgetaucht sind, um dieses Rennen zu beobachten. Und es sollte besonders spannend werden, weil die großen Autohersteller, also das waren damals eigentlich immer noch heute fast, finde ich ganz spannend auch, dass es 70 Jahre später immer noch so ist, das waren Ferrari aus Italien, Jaguar aus UK und Mercedes-Benz aus Deutschland. Und diese drei Großen, die hatten alle neue, verbesserte Autos für das Rennen. Und alle hatten vorher bereits auch schon mal das Rennen gewonnen. Und jetzt kamen die alle mit diesen verbesserten Wagen. Und das wollten die Leute natürlich sehen. Die Spannung war wahnsinnig groß. Wer wird das Rennen machen? Mercedes zum Beispiel, die hatten ein neues Auto an den Start gebracht mit ultraleichter Karosserie. Jaguar hatte eine damals komplett neue Scheibenbremse, mit der sich deutlich schneller abbremsen ließ und dementsprechend auch mehr Dynamik, mehr Flexibilität erlaubte, an den Start gegangen. Und ja, also die Leute waren wahnsinnig gespannt, wer von diesen großen drei macht das Rennen diesmal. Und am 11. Juni ging es dann auch, das war ein Samstag, da ging es dann nachmittags um 16 Uhr los. Und es war dann auch sehr schnell so, dass sich diese Top-Teams, Ferrari, Jaguar und Mercedes, auch in die Spitze gesetzt hatten. Und ich denke, da kann man sich vorstellen, wie gebannt die Zuschauer gewesen sein müssen. Also diese Top-Rennstelle, alle mit neuen Autos am Start, das Le Mans-Rennen, auf was sich sowieso alle gefreut haben. Also ich denke, da, selbst wenn man nichts damit anfangen kann, kann man sich vorstellen, boah, die Leute waren wahnsinnig gespannt darauf.
Ja, das glaube ich schon. Das Rennen ging ja, denke ich mal, so normal los, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also es gab keine Ahnung, besonderen Vorkommnisse oder irgendwas, was anders war. Also das Rennen ging los. Wann, weil das Rennen geht ja, wie ich jetzt gelernt habe, 24 Stunden lang, wann kam es dann zum Unfall und wie?
Ja, also das, wie du gesagt hast, ging ohne weitere Vorkommnisse los. Das Rennen startet und dann so etwa 2,5 Stunden nach dem Start des Rennens, also 18.26 Uhr ist es jetzt, da passiert der Unfall. Und in den Minuten vorher war es so, da mussten die ersten Autos ihre Boxenstopps beginnen. Boxenstopp, vielleicht für alle, die genauso wenig von Motoren, von Motorsport verstehen wie wir, das war übrigens die eine Sache, die mich als Kind immer sehr fasziniert hat. Das ist da, wo die dann abfahren, in die Boxengasse, zu ihren Teams fahren und dort dann, zumindest heutzutage ist das ja so, und das hat mich tatsächlich immer sehr fasziniert, wo die dann innerhalb von, ich weiß es nicht, 1,5-2 Sekunden einmal alle Reifen abnehmen, die Windschutzscheibe polieren und dann fährt das Ding weiter. Das war damals natürlich ein bisschen anders. Ich glaube, damals hat das alles ein bisschen länger gedauert, aber das ist eben dieser Boxenstopp, wo dann eben einmal das Auto wieder fertig gemacht wird. In allerkürzester Zeit natürlich, um dann weiterzufahren. Das heißt, wir befinden uns jetzt 18:26, die Autos fahren seit etwa 2,5 Stunden und wir befinden uns jetzt in dem Bereich, wo die Boxengasse ist, also wo auch also Start und Ende sind. Und um uns den genauen Unfallvorgang vorzustellen, wir fangen jetzt einmal quasi an der Spitze des Feldes an, also sozusagen von rechts nach links. Rechts ist die Spitze des Feldes oder der Rennstrecke. Und es gibt dort drei Fahrer zu dem Moment des Unfallzeitpunkts. Das sind einmal Mike Hawthorn, der fährt für Jaguar. Dann gibt es noch Pierre LeVey, der fährt für Mercedes-Benz. Und Lance Macklin, der fährt für Austin Healey. Das ist ein britischer Autobauer damals gewesen. Und diese drei, die fahren jetzt quasi auf diese Strecke ein, wo auch der Boxenstopp ist. Es gibt noch einen weiteren Mercedes-Fahrer, Fangio, über den sprechen wir auch gleich nochmal ganz kurz, aber jetzt nochmal so von oben drauf geschaut, diese drei Fahrer, Hawthorn, LeVey, Macklin, sind jetzt dort und von hinten kommt jetzt quasi noch Fangio, der zweite Mercedes-Fahrer, an. So, Mike Hawthorn, das ist der Jaguar-Fahrer, der führt das Feld an, der ist wirklich ganz vorne und der befindet sich etwa in der Mitte der Rennstrecke. Er muss jetzt aber rechts rüberziehen, um in die Boxengasse einfahren zu können. Sein Team hatte ihm vorher signalisiert, dass er diesen Boxenstopp machen muss. Und dementsprechend muss er jetzt rüberziehen, um es in die Boxengasse reinzuschaffen. Hier ist auch wichtig zu sagen, es gab keine so richtig saubere Abgrenzung zwischen Rennstrecke und Einfahrt in die Boxengasse. Also heutzutage ist es ja auch so, ist im Grunde genommen alles separiert und die fahren dann ab, können entschleunigen, alles gut, müssen nicht irgendwie da quasi mit dem Rennverkehr selbst Rechnung halten. Und dementsprechend müssen sie sich quasi noch auf der tatsächlichen Rennstrecke einordnen, um ihren Boxenstopp machen zu können. Und jetzt Hawthorne, also ganz vorne im Feld, der zieht jetzt nach rechts rüber, um seinen Stopp zu schaffen und wird dabei langsamer. Und wir erinnern uns, eine der neuen technischen Innovationen von Jaguar war ja diese Scheibenbremse. Damit kann der jetzt viel schneller, viel plötzlicher abbremsen, als man daher gewohnt ist. Er fährt also rüber, bremst ab und hinter ihm fährt Lance Macklin. Das ist der Austin-Fahrer und der ist halt direkt hinter ihm. Jetzt Hawthorne bremst plötzlich ab, Macklin erwartet nicht, ist überrascht eigentlich, wie schnell Hawthorne da abbremst und muss jetzt irgendwie ausweichen. Macklin zieht nach links und dort in der Mitte der Rennstrecke ist er jetzt auf direktem Kollisionskurs mit dem Mercedes-Fahrer LeVay, der wirklich gerade mit 200 Stundenkilometern an der Boxengasse vorbeiziehen wollte. Und in dem Moment hat LeVay mit dieser hohen Geschwindigkeit, der hatte halt einfach nicht erwartet, dass sich jetzt nochmal jemand vor ihn zieht, der hat jetzt im Grunde genommen keine Zeit, um irgendwie auf dieses Manöver zu reagieren. Der war darauf eingestellt, er zieht da jetzt einfach so durch, muss auch nicht entschleunigen, muss nicht auf irgendwelche Bremsmanöver reagieren. Und jetzt zieht ja aber Macklin links nach links vor ihn. Und so kommt es dann tatsächlich auch zu der Kollision. Also Hawthorne, der ist abgebremst, nach rechts in die Boxengasse gezogen. Macklin, der eben dahinter ihm ist, zieht in die Mitte und dort kollidiert er mit LeVay.
Puh, also es klingt jetzt ein bisschen kompliziert, wenn man es irgendwie jetzt nur so hört mit den ganzen Namen und Autos und wer wo dran vorbeizieht. Im Grunde, um es glaube ich ein bisschen oder für mich jetzt verständlich auf den Punkt zu bringen, ein Fahrer will in die Boxengasse, bremst ab, hat sehr gute, starke neue Bremsen. Der Fahrer hinter ihm ist überrascht, dass er vor ihm so schnell abbremst, weicht aus nach links. Und dort wiederum kommt ein weiterer Fahrer und die beiden kollidieren dann. So genau. Würde ich es jetzt mal für mich mal zusammenfassen. Okay, wie geht's weiter nach dieser Kollision?
Also die Kollision, das ist die, die dann wirklich die Katastrophe auslöst. Also Hawthorne, der Erste, der ist jetzt schon längst weg quasi, der ist sozusagen schon in Sicherheit in der Boxengasse. Aber Macklin, also der Zweite in der Reihe, das ist der, der abbremsen und nach links ziehen musste, um dem Ersten auszuweichen, der kollidiert ja mit LeVay, der hinter ihm war. Und Macklins Wagen, der schießt jetzt nach dieser Kollision nach rechts, prallt dort gegen die Streckenabsperrung und wird wie ein Billardball, wird der jetzt wieder zur linken Seite der Strecke geschleudert. Und LeVays Wagen, also der Dritte, das ist der, der diese wahnsinnige Geschwindigkeit von 200 Kilometern pro Stunde drauf hatte und jetzt von hinten auf Macklin auffährt. Und du musst dir vorstellen, LeVay fährt mit seinem rechten Vorderrad auf Macklins linkes Hinterrad auf. Und das war wie eine Rampe. Also LeVays Wagen, der fährt jetzt auf Macklins Wagen auf und wird wie über eine Rampe, wird er jetzt in die Luft geschleudert oder im Grunde katapultiert er sich in die Luft. Und das heißt, in der Sekunde nach der Kollision ist es wirklich so, LeVays Wagen wird mit unglaublicher Energie dahinter, mit unglaublicher Geschwindigkeit in die Luft katapultiert. Und LeVay selbst wird aus dem Wagen geschleudert, trifft auf den Asphalt auf und ist tatsächlich auch direkt tot. Und sein Wagen aber, der fliegt jetzt über die Köpfe der ersten Zuschauer hinweg, in die hinteren Zuschauer rein. Und dort schleudert er wirklich 80 bis 100 Meter weiter durch die Zuschauermenge. Und das ist dann auch dort, wo über 80 Menschen sterben werden.
Boah, ich finde das so eine krasse Vorstellung, dass dieser Wagen dann ohne den Fahrer drin, so quasi ja leer durch die Luft fliegt, mitten in diese Zuschauermenge rein. Du hast gesagt, über 80 Menschen sterben. Der Wagen war wahrscheinlich ja auch quasi wahnsinnig schnell unterwegs, oder? Deshalb war das Ganze auch so, hatte solche verheerenden Folgen.
Ja, genau. Also die Faktoren, die dazu geführt haben, waren wirklich einmal diese große Geschwindigkeit, die er hatte. Dann, dass beim Auffahren Macklins Wagen wirklich wie eine Rampe fungiert hat für den Wagen. Es gab außerdem so einen kleinen Knick in der Rennstrecke und dadurch ist der Wagen dann auch wirklich im Grunde genommen direkt frontal auf Tribüne und Zuschauer geschleudert worden. Und dort ist er dann auch erst in einem kleinen Erdgraben gelandet, dann aber nochmal wieder aufgesprungen. Also der ist wie so immer wieder aufgekommen und dann immer wieder in die Luft geschleudert worden. Und dadurch, auch mit dieser in diesem Erdgraben, wird er jetzt wieder ein weiteres Mal weitergeschleudert, kollidiert dann mit einer Treppe aus Zement. Und dadurch löst sich der Wagen jetzt in seine Einzelteile auf. Und die schwersten Teile des Wagens, also Motor, Motorkühlung, Radaufhängung, die fliegen jetzt wie Einzelteile, wie Schrapnelle oder riesige Schrapnelle eigentlich, mit voller Wucht durch diese Zuschauermenge. Und Augenzeugen berichten, und das war ja auch eine dicht gepackte Menge einfach an Menschen. Und diese Motorhaube zum Beispiel, eines der Einzel der größeren Teile, die fliegt jetzt wie eine Guillotine durch diese dicht gepackte Zuschauermenge. Das mit der Guillotine ist ein Zitat von Augenzeugen damals. Und als wäre das nicht alles schon schrecklich genug, ist es dann auch noch so, dass der Gastank des Wagens explodiert. Und der entzündet jetzt die Karosserie und verteilt Feuer überall. Und ich hatte ja schon gesagt, viele von diesen Rennfirmen, die hatten neue Techniken eingesetzt, neue Materialien. Und dieser Mercedes, der hatte jetzt eine leichtere Karosserie. Das hatte Mercedes-Benz mit einer Aluminiumlegierung hinbekommen. Aber durch diese brennende Legierung flogen jetzt überall Glutstücke aus Aluminium über die Strecke und in die Zuschauerränge hinein. Und die Rettungskräfte hatten damals auch keine Ahnung, wie man ein Aluminiumfeuer löscht. Ich weiß nicht, ob du das mal gesehen hast, wenn man nämlich einfach nur Wasser draufschüttet, dann beginnt wieder ein massiver Funken, so eine Funkenexplosion im Grunde genommen. Also es ist nichts, was man einfach so mit Wasser löschen kann. Und dadurch wurde es noch schlimmer. Also man muss wirklich sich vorstellen, es kommt zu dieser Kollision da neben der Boxengasse und wenige Sekunden später sind halt wirklich 82 Menschen tot, 76 sind schwer verletzt, als dann eben LeVays Wagen oder Einzelteile davon durch die Zuschauermenge fliegen.
Es erinnert mich sehr an einen anderen Fall, den wir in einer anderen Folge hier auch schon behandelt haben, nämlich die Katastrophe von Rammstein, wo ja diese Flugzeuge in der Luft zusammengestoßen sind und auch brennend und in Einzelteilen teilweise in diese Zuschauermenge geflogen sind. Auch dort gab es wahnsinnig viele Tote und Verletzte mit schweren Brandverletzungen auch. Und das sind so die Bilder, die ich jetzt hier bei Le Mans auch im Kopf habe, weil beides so unvermittelt auf diese dicht gedrängte Zuschauermenge trifft, die das überhaupt nicht erwarten natürlich und sich eigentlich einen schönen, aufregenden Tag machen wollten und dann binnen Sekunden in dieser Katastrophe stehen. Und so war es ja in Le Mans auch.
Genau.
LeVay, der Fahrer, hatte der denn irgendeine Chance, noch auf diese drohende Kollision zu reagieren? Also konnte er das irgendwie noch oder hätte er es verhindern können?
Also wegen der hohen Geschwindigkeit eigentlich nicht. Also eigentlich hatte LeVay im Grunde genommen keine Chance. Ab dem Moment, wo Macklins Wagen auf einmal vor ihm auftauchte, da hatte er quasi schon verloren. Also eigentlich keine Möglichkeit zu reagieren. Was er aber noch gemacht hat, er hat tatsächlich noch seine Hand hochgenommen, um den zweiten Mercedes-Fahrer Fangio, der hinter ihm war, zu warnen. Und der hat es dann tatsächlich noch geschafft, unbeschadet durch dieses Chaos durchzufahren, angeblich mit geschlossenen Augen, und wird auch später danach noch sagen, dass LeVay ihm damit das Leben gerettet hat.
Finde ich beeindruckend, vor allem wenn man weiß, dass das so seine letzte Handlung überhaupt in seinem Leben war, weil LeVay wurde dann ja aus diesem Wagen geschleudert und war sofort tot und quasi so das Letzte, was er gemacht hat, war noch seinen Kollegen zu warnen. finde ich, ja, so finde ich so Gänsehaut irgendwie, wenn man sich das so vorstellt.
Ja, definitiv.
Es gab ja noch einen anderen Wagen von Macklin, der war ja der zweite, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, in der Reihe. Und das war ja der Wagen, wo du gesagt hast, der ist wie so ein, ja, wie so ein Billardball, hast du gesagt, so von einer Seite zur anderen auf der Strecke herumgeschleudert worden. Was ist mit dem Wagen, mit ihm passiert?
Ja, der wurde ja bei der Kollision von hinten links quasi getroffen und ist dann über die Strecke geschleudert worden in Richtung der Boxengasse. Er ist da auch beinahe auf diesem Weg mit einem anderen Wagen kollidiert, aber er ist dann tatsächlich unkontrolliert in andere Menschen, die dort am Rand standen, katapultiert worden. Also er trifft unkontrolliert einen Polizisten, einen Fotografen, zwei Funktionäre des Rennens, die werden dadurch auch alle schwer verletzt. Macklin selbst, er leidet eigentlich ja wie durch ein Wunder keine schweren Verletzungen und kann sich dann auch selbst aus dem Wrack seines Wagens befreien.
Wie müssen wir uns diese Sekunden oder Minuten dann direkt nach dem Unfall vorstellen, weil ich kann mir vorstellen, das ist ja absolutes Chaos. Es ist solche dramatischen Szenen, die sich da ja abgespielt haben müssen, auch an den Rändern der Strecke. Wie ging es da weiter?
Also was so wirklich in den nächsten Sekunden passiert ist, ich fand es wahnsinnig, wahnsinnig tragisch, wirklich auch bei der Recherche, das so zu sehen. Also Hawthorne, das war ja der allererste Fahrer dort in dieser Kollisionsreihe, der selbst aber zu seinem Glück nicht getroffen wurde. Und der ja auch durch sein Abbremsen eigentlich den Unfall quasi erst verursacht hat, wobei da sprechen wir gleich nochmal kurz drüber. Da muss man nämlich fairerweise sagen, dass später ein bisschen was anderes herauskommt. Jedenfalls, er fährt in die Boxengasse, fährt aber an seiner Box vorbei und steigt erstmal aus. Aber, und das finde ich auch krass, sein Team ordert ihn direkt wieder zurück in seinen Wagen. Er soll weiterfahren. Also erstmal so weg von dem Chaos, weg von dem Unfall.
Ja.
Ja, er setzt sich dann auch wieder in den Wagen und fährt. Weiter. Er fährt dann noch eine Runde, verlässt dann aber den Wagen und dann übernehmen auch erstmal seine Co-Fahrer.
Ich weiß nicht, was ich da jetzt so befremdlicher finde. Also einmal, dass sein Team ihn ja mehr oder weniger zwingt oder ihn eben dazu bringt, dass er weiterfahren soll, oder die Tatsache, dass das Rennen überhaupt weiterging. Also ich hätte gar nicht gedacht, dass das eine Option ist, dass er weiterfahren soll oder danach eben sein Co-Fahrer, sondern dass das Rennen nach sowas abgebrochen wird.
Hätte ich auch erwartet, aber es ist tatsächlich so, das Rennen ging weiter. Also trotz des Chaos, trotz den Toten, trotz der Verletzten, das Rennen ist weitergegangen. Und ich finde das total schwer nachzuvollziehen. Ich habe es mir selbst ein bisschen so erklärt. Es gab 250.000 Zuschauer. Da war es ja quasi, also trotz allem relativ, also isoliert sozusagen auf einen kleinen Teil, so krass das auch ist. Aber es ist dann wirklich so, es stellten sich dann Funktionäre, Mitarbeiter des Rennens eben hin mit Flaggen, um den Fahrern zu zeigen, hier ein bisschen langsamer fahren. Aber die anderen Fahrer sind dann da an den brennenden Wracks der verunglückten Autos vorbeigezogen. Finde ich total krass. Oder auch, was ich auch wahnsinnig tragisch fand, genau, wie du sagtest, LeVader ist ja aus seinem Wagen geschleudert worden, auf dem Asphalt gelandet, war direkt tot. Das wurde alles von seiner Frau und seinem Co-Fahrer John Fitch beobachtet. Also die standen da ja auch bei den Zuschauern, schauten sich das Ganze an, oder an der Boxengasse standen die beiden. Seine Frau einfach zum Zuschauen, sein Co-Fahrer, der hatte sich schon bereit gemacht, um später zu übernehmen. Und die haben alles mit angesehen und LeVays Körper lag dann auch erstmal auf dem Asphalt für ein paar Minuten mindestens, für alle gut sichtbar, sein Co-Fahrer, seine Frau, das Publikum, bis die Polizei ihn dann letztendlich bedeckt hat. Und es war dann auch sein Co-Fahrer John Fitch, der sich dann auch bei seinem Mercedes-Team dafür einsetzt, das Rennen abzubrechen. Und er bekam aber erst keine direkte Antwort, weil Mercedes-Benz, die mussten nach Hause, nach Stuttgart telefonieren, um quasi die Erlaubnis zu bekommen, abzubrechen. Aber John Fitch hatte nämlich vorher bei Reportern mitbekommen, dass bereits 48 Tote bestätigt waren. Und dann ist er eben zurückgegangen und hat gesagt, wir müssen abbrechen aus Respekt vor den ganzen Opfern hier. Und ja, und tatsächlich ist es dann auch am Ende so, hier Jaguar und Hawthorne und noch sein Co-Fahrer, die gewinnen tatsächlich auch am Ende das Rennen.
Also, das heißt, der Fahrer, der das Ganze durch sein Bremsmanöver quasi ausgelöst hat, wobei wir da gleich nochmal genauer drüber sprechen, aber er gewinnt dann tatsächlich auch das Rennen.
Genau so ist es, ja.
Und während sich, ja.
Nee, genau, während sich Mercedes zum Beispiel, die haben sich dann später aus dem Rennen zurückgezogen.
Ja, boah, ich finde das immer noch so komisch, dass dieses Rennen einfach weiterging und dass nebenbei liefen ja auch die Rettungsmaßnahmen für die verletzten Zuschauer. Also das war ja auch alles so neben der Strecke, wo ja dann Sanitäter und Rettungskräfte und so weiter im Einsatz waren. Und nebenbei sind da die Autos lang gefahren. Also ich finde das total eine total absurde Vorstellung. Du hast gesagt, Mercedes hat sich dafür eingesetzt, dass das Rennen abgebrochen wird. Wie haben die Veranstalter reagiert oder ja, wurde dem Folge geleistet dann irgendwie noch?
Nee, also die Veranstalter haben wirklich das Rennen komplett weiterlaufen lassen, also bis zur Beendigung. Und genau, sie haben im Grunde genommen ja nichts gemacht, was jetzt direkt mit dem Rennen zu tun hat.
Ja, warum? Ich verstehe es nicht.
Ja, finde ich auch wahnsinnig schwer nachzuvollziehen. Charles Farrou, das war der Direktor des Rennens, der argumentierte dann später ein bisschen unterschiedlich. Der hat gesagt, die teilnehmenden Teams könnten ihn dann verklagen auf Schadensersatz, wenn das Rennen abgebrochen wird. Oder er sagte auch, so ein Rennen, das ist definitiv auch, ich denke mal, so ein Zeugnis der Zeit damals. Eben, das muss einfach weitergehen. Hier, the show must go on quasi. Mhm. Das kann man nicht einfach abbrechen. Oder er hat eben auch gesagt, er hätte es gar nicht abbrechen können. Dazu hätte er nicht die Autorität gehabt. Das hätte nur jemand vom französischen Innenministerium gekonnt. Und ich denke, das ist auch, und da haben tatsächlich später Leute gesagt, dass es an sich eine gute Entscheidung war, weil er eben auch argumentierte, ein Rennabbruch hätte dazu geführt, dass die ganzen Leute, die ganzen Zuschauer sich auf den Weg machen und Wege und Straßen blockieren für die Rettungskräfte. Und da hat er ja tatsächlich Zustimmung bekommen, dass es, ja gut, das kann man nachvollziehen, so blieben die Straßen eben frei für die Rettungskräfte. Aber ich habe auch das Gefühl, dass es damals insgesamt ein anderes Verhältnis dazu gab. Also wenn du dir zum Beispiel, auf YouTube gibt es sehr viele zeitgenössische Aufnahmen von British Pathé zum Beispiel, die haben damals, hat man bestimmt mal gesehen, die haben damals viele Dokumentarfilme und so gemacht oder so Schnipsel für Nachrichtensendungen. Und die beschreiben zum Beispiel wirklich dieses Rennen als, ja, ein spannendes Rennen. Viele britische Teams haben gewonnen, aber eben überschattet von diesem Unfall. Und das kann ich mir heutzutage schwer vorstellen. Da würde man, ich denke, abbrechen oder man würde sagen, hier, das Allerwichtigste ist, also diesen Opfern Respekt zu zeigen, aber nicht eben zu sagen, es war ein tolles Rennen, britische Teams haben gewonnen, aber eben leider überschattet. Und ja, finde ich verrückt. Ich weiß nicht, ob das vielleicht noch so, ja, es war 1955, ist das vielleicht noch so diese Kriegserfahrung, dass man da einfach so ein bisschen anderes Verhältnis zum Leben und Tod hat. Aber das hat mich sehr fasziniert auf eine komische Art und Weise, wie damit eben umgegangen wurde. Immerhin gab es am nächsten Tag eine Trauerveranstaltung in der Kathedrale von Le Mans.
Ich finde es auch interessant, dass das, ja, wie du sagst, vielleicht ist das so Zeitgeist und auch diese Kriegserfahrung noch. Wie sind denn die anderen Fahrer und die anderen Teams eigentlich umgegangen mit diesem Unfall?
Ja, also das Mercedes-Team, das hatte ich ja gerade gesagt, da war Fitch war schon relativ schnell, hatte eben auch der Rennleiter oder der Rennleitung von Mercedes-Benz gesagt, dass eigentlich abgebrochen werden musste. Das ist ein ziemlich katastrophales Unglück, was dort geschehen ist. Und die haben dann das Rennen letztendlich auch abgebrochen, allerdings auch erst ein paar Stunden später. Und der Chefingenieur von Mercedes-Benz, der ist dann auch noch beim Jaguar-Team vorbeigekommen und sie gefragt, ob sie auch eben aus Respekt vor den Opfern abbrechen wollen. Die haben aber abgelehnt. Und dieses Jaguar-Team mit Hawthorne, der, wie du gesagt hast, ja im Grunde durch sein Bremsmanöver das Ganze erst ausgelöst hat, ja, die haben, ja, wie gesagt, später auch letztendlich gewonnen, die haben weitergemacht und fairerweise muss man sagen, eben, es wird später gesagt, es war eben nicht nur dieses Bremsmanöver von ihm, aber immerhin, muss man sagen, gab es jetzt keine richtige Zeremonie für die Gewinner. Aber es gab trotzdem Bilder von Hawthorne, wie er lächelnd auf dem Podium den Gewinner-Champagner trinkt, was ja auch schon trotzdem krass ist. Und die französische Presse, die hat ihm das auch übel genommen. Die haben damals dann das Bild veröffentlicht, wo er eben hier so lächelt, der lächelnde Gewinner mit dem Champagner, und haben da eben so die sehr sarkastisch gemeinte Unterschrift hinzugefügt, zu ihrer Gesundheit, Mr. Hawthorne. Und ja, also da merkt man schon, es hat auch nicht, also es haben nicht alle nachvollziehen können, warum das Rennen weiterging, warum es dann tatsächlich Gewinner ging und so. Und deswegen auch eben da diese Unterschrift der französischen Presse, oder es war ein bekanntes französisches Automagazin. Ganz interessant zu Hawthorne noch, der ist danach immer noch sehr erfolgreich gewesen, hat auch 1958 die Formel 1 Weltmeisterschaft gewonnen, aber ist dann ein Jahr später, 1959, bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Da war der gerade mal 29 und ist bei einem Autounfall in England ums Leben gekommen. Es wird vermutet, dass er sich dort ein Rennen, also noch nicht mal bei einem Motorsportrennen, das war jetzt wirklich auf einer ganz normalen Straße, und es wird vermutet, dass er sich dort mit einem Bekannten, einem Motorsportmanager, ein Rennen geliefert hat, und dabei ist er tödlich verunglückt mit 29.
Was für eine interessante Person auch. Also ich meine, er war sehr jung, das war mir jetzt auch gar nicht so klar. Bei diesem Unfall war er wirklich, ist ja der auch reingeraten, und Mitte 20 ist ja auch irgendwie, was sicher nicht einfach ist, in dieser Lage dann da zu sein. Ja. Da kommen wir gleich zum nächsten Punkt, der mich interessiert an diesem Fall, nämlich so die Schuldfrage. Man hat das Ganze ja untersucht, und auf den ersten Blick war ja für mich jetzt so der Auslöser dieses Bremsmanöver mit diesen neuen sehr guten Bremsen, und die Fahrer hinter ihm haben nicht damit gerechnet, dass er so schnell langsamer wird. Es gab ja dann offizielle Untersuchungen, was kam dabei raus, und wer hat Schuld an diesem Unfall?
Ja, also die offizielle Untersuchung ist grundsätzlich wirklich zum Ergebnis gekommen, es gibt niemanden, der eine persönliche Schuld hat an diesem Unfall. Es war eben einfach, ja, ein Unfall. Und das ist auch, kann man sagen, auch heute noch der anerkannte Forschungsstand. Also es gibt relativ neue Kommentare von Historikern, zum Beispiel, hatte ich ja da einen gefunden von 2020, der eben auch nochmal gesagt, es war ein Rennunfall. Es trifft niemanden eine persönliche Schuld. Und als hauptsächliche Ursache wurde dann auch tatsächlich die Strecke selbst und die mangelnden Sicherheitsvorkehrungen identifiziert. Also du musst dir vorstellen, das Streckendesign war zum Teil über 30 Jahre alt. Also das erste Rennen war ja 1923 stattgefunden. Seitdem hatte sich kaum was an der Strecke geändert. Was sich aber geändert hatte, war vor allem die Geschwindigkeit der Fahrzeuge. Als Le Mans begann, 1923, da sind die etwa so 100 Kilometer pro Stunde gefahren. Und jetzt, 30 Jahre später, 1955, sind die bis zu 270 Kilometern pro Stunde gefahren. Also die Höchstgeschwindigkeit hat sich fast verdreifacht. Die fahren aber immer noch im Grunde genommen auf dieser Strecke aus den 20ern. Und das passte einfach nicht. Diese Strecke war baulich nicht für diese hohen Geschwindigkeiten ausgelegt.
Welche baulichen Veränderungen hatte es denn überhaupt gegeben vor 1955? Was hat man da geändert an der Strecke? Gab es überhaupt was?
Ja, also es war recht wenig. Also nach dem Krieg, da wurde die Strecke zum Beispiel etwas verbreitert. Die Tribüne, der Boxenstopp, die wurden neu gebaut. Aber es gab zum Beispiel immer noch keine Barriere zwischen der Rennstrecke und der Boxengasse, die zum Boxenstopp führt. Und es gab auch nur eine minimale Barriere zwischen der Rennstrecke und den Zuschauern. Also eigentlich war da nur so eine Art breite Kuhle, die die Zuschauer von den Autos getrennt hat, was natürlich auch eine verrückte Vorstellung ist.
Gab es denn überhaupt irgendwelche Sicherheitsvorkehrungen aus damaliger Sicht, die angemessen waren oder vernünftig waren?
Also insgesamt muss man echt sagen, und das finde ich auch so schockierend, es wurde herzlich wenig getan, um die Sicherheit der Teilnehmenden, der Zuschauer und so weiter zu garantieren. Also zumindest aus heutiger Sicht, würde ich sagen. Es gab zum Beispiel, da haben wir ja ganz am Anfang kurz drüber gesprochen, es gab zum Beispiel auch am Anfang keine Regeln dazu, wie häufig die Fahrer gewechselt werden. Also die meisten Fahrer sind mit zwei Fahrern angetreten, was aber natürlich auch noch recht lange ist für ein 24-Stunden-Rennen. Und es gab aber auch tatsächlich Fahrer, die haben probiert, das Rennen komplett alleine durchzuziehen, um Zeit zu sparen, weil immer hier Fahrer wechseln und so weiter, das dauert natürlich. Und deswegen gab es wirklich Leute, die haben es probiert, alleine zu machen. Es gab auch keine Regeln dagegen. Also erst Ende der 1980er wurden tatsächlich Regeln eingeführt, dass es mindestens 3 Fahrer geben muss. Und erst in den 1990ern wurden nochmal die Regeln verschärft, dass Fahrer zum Beispiel nur noch maximal 14 Stunden und maximal 4 Stunden am Stück fahren dürfen. Also auch total verrückt, wie lange es dann gedauert hat, da auch nochmal was zu tun, weil ich denke mal, so übermüdete Fahrer, die sind ja auch natürlich auch ein Sicherheitsrisiko. Und damals, auch verrückt, die Fahrer waren nicht angeschnallt. Die haben nämlich damals gedacht, es ist sicherer, aus dem Wagen geschleudert zu werden, als in einem brennenden oder zerstörten Autowrack gefangen zu sein. Deswegen wurde zum Beispiel auch LeVay aus seinem Auto geschleudert. Und ja, und insgesamt überhaupt völliger Wahnsinn ja eigentlich, dass die Zuschauerränge quasi nicht separiert waren von der Rennstrecke.
Ja, es klingt für mich aus einer komplett anderen Zeit, diese nicht vorhandenen Regeln, auch gerade diese erlaubten Stunden, die ein Fahrer damals fahren durfte, weil es ist ja schon eine sehr hohe Konzentration erforderlich, dass du mit der Geschwindigkeit da fährst und deine Runden drehst. Und die Vorstellung, dass tatsächlich Fahrer das alleine durchfahren wollten, 24 Stunden, ist ja wirklich quasi schon lebensgefährlich. Also auch für einen selber, ob man die Konzentration so lange aufrechterhalten kann. Also Wahnsinn, dass das alles so offiziell erlaubt war, was mich natürlich zu der Frage bringt, wie ist das heute? Welche Konsequenzen hat man denn aus diesem Unfall von Le Mans gezogen?
Also die direkte Konsequenz war tatsächlich, dass in vielen Ländern Motorsportrennen erstmal komplett verboten wurden. Also vor allem in europäischen Ländern, wo auch viel Motorsport stattfand, also das Gastgeberland Frankreich, Spanien, Westdeutschland, Schweiz und so weiter, haben erstmal direkt alle Motorsportrennen verboten. In den USA zum Beispiel wurde eine neue Kontrollbehörde für Motorsportrennen ins Leben gerufen. Also es gab schon das Ziel, dass sowas nicht nochmal passiert.
Ein direktes Verbot ist aber auch ziemlich, ich will jetzt nicht sagen übertrieben, aber ist doch ein ganz schön harter Move irgendwie nach diesem Unfall, weil er ist ja auch viel Geld dahinter. Es sind ja große Autofirmen dabei, es geht viel um Werbung, das Ganze wird ja vermarktet, heute noch viel mehr als damals. Warum hat man das gemacht?
Ja, fand ich auch. Also klar, wie du sagst, so ja, man kann es an sich nachvollziehen, aber es wirkt schon drastisch. Erstmal direktes Verbot überall sozusagen nach diesem Unfall. Aber ich denke, dass man dort wirklich gemerkt hat, dass das war so ein schrecklicher Unfall. Und die haben auch schon, ich denke, verstanden, dass es eben daran lag, dass sie grundsätzlich ihre Sicherheitsvorkehrungen überdenken müssen. Und dementsprechend war das Ziel von diesem Verbot dann eben auch, insgesamt die Standards zu erhöhen und insgesamt sicherer zu machen, wo man dann halt auch echt, also im Grunde genommen war die Idee, einmal alles beenden, wirklich gründlich schauen, wie kann man diese Rennen sicherer machen und dann erst wieder erlauben. Also einmal quasi, ja, eine sehr radikale Lösung, anstatt das so Stück für Stück zu machen. Was ich ganz interessant fand, also viele von denen, die haben dann auch tatsächlich innerhalb von einem Jahr tatsächlich wieder Motorsportrennen erlaubt. Also es war ein drastisches, aber es war kein langfristiges Verbot. Mit einer Ausnahme, und zwar die Schweiz hat tatsächlich bis 2022, bis vor 2 Jahren, alle Motorsportrennen verboten. Also dort geht es erst seit sehr kurzer Zeit wieder.
Interessant, hätte ich keine Gedanken drüber gemacht, aber finde ich ein ganz spannendes Detail, dass das ja 2 Jahre her ist. Und aber es gibt, glaube ich, soweit ich weiß, auch kein Rennen oder so großes Rennen in der Schweiz. Gibt's ja auch nicht, oder?
Nee, also das ist tatsächlich ein Resultat davon. Also das finde ich auch das Verrückte daran, wie sich eben dieser Katastrophe aus dem Jahr 1955 jetzt wieder in so unsere heutige Zeit zieht. Mhm. Schweizer Motorsportveranstalter, die mussten dementsprechend dann immer in andere Länder ausweichen. Also im Grunde genommen war dieses Verbot dann ja da. Die Schweizer Veranstalter mussten dann schauen, wo können sie es im Umland machen, Frankreich, Deutschland und so weiter. Und dementsprechend hat sich dann eben im Grunde genommen, hat sich in der Schweiz dann die nächsten 70 Jahre quasi nichts mehr getan. Vielleicht ist das jetzt wieder der Startschuss für eine Schweizer Motorsportbranche. Aber ja, es geht tatsächlich auf diesen Unfall im Jahr 1955 zurück.
Ja. Interessant, finde ich interessant. Die Rennstrecke selbst in Le Mans, das Rennen, hast du ja am Anfang erzählt, gibt's immer noch, dieses berühmte 24-Stunden-Rennen. Man hat, gehe ich jetzt mal davon aus, aber auch die Rennstrecke selbst so sicher gemacht, dass man zumindest die Fehler von damals behoben hat.
Ja, also die Rennstrecke, die wurde danach ausführlich umgebaut und sicherer gemacht. Die Strecke wurde begradigt, es wurde eine separate Spur für die Boxengasse eingebaut, die Boxengasse selbst wurde umgebaut, es wurde mehr Platz geschaffen, wobei allerdings auch die Zahl der Teams reduziert wurde, aber die, die jetzt noch antreten, haben mehr Platz und die Zuschauerränge wurden komplett umgebaut. Es gab einen erweiterten Sicherheitsabstand zu der Rennstrecke. Insgesamt wurde viel dafür getan, dass eben sowas wie dort passiert ist, wo dann ein Auto in die Zuschauerränge fliegt, nicht nochmal passieren kann. Und eine Sache, die ich ganz spannend fand, auch nochmal so persönliche Biografie, Fitch, dieser Mercedes-Fahrer, der damit ansehen musste, wie sein Kollege Levada aus dem Wagen geschleudert wurde und tödlich verunglückt ist. Der ist zu einem Aktivisten für Fahrsicherheit geworden und es gibt, ich glaube, in Deutschland gibt es die so nicht in der Art, aber hat man vielleicht mal irgendwie in Filmen gesehen oder im USA-Urlaub, diese mit Sand oder Wasser gefüllten Kanister da auf der Autobahn, auf dem Highway. Hast du vielleicht schon mal gesehen, die dann so oft so an Einfahrten, Ausfahrten stehen.
Ja, ich habe mir da nie Gedanken gemacht, warum oder was dahinter steckt. Aber das ist dafür da, damit Kollisionen.
Genau, Kollisionen abzufedern quasi.
Also
die sind
okay,
ja auch so gebaut, wenn zum Beispiel, wenn man es jetzt nicht mehr in die Autobahnabfahrt schafft oder sowas. Ja. Und dort eben, anstatt dass man dann einfach in die Leitplanke kracht, fährt man dort dann in diese Kanister, die eben mit Sand oder Wasser gefüllt sind, und die federn das Ganze dadurch ab. Kennt man vielleicht aus so amerikanischen Actionfilmen, wo es Verfolgungsjagden gibt, weil da passiert das dann regelmäßig, dass die dann in diese Dinger reinfahren und dann fliegen eben so diese mit Wasser gefüllten Kanister durch die Gegend. Also fand ich ganz spannend, dass scheint auch tatsächlich auch so eine Art Resultat aus diesem Unfall zu sein.
Spannend. Also ich habe in dieser Folge wahnsinnig viel Neues gelernt, muss ich sagen. Vielleicht war auch einfach keine Basis dabei, weil ich von Motorsport so quasi null Vorwissen mitgebracht habe. Aber auch so spannende Sachen, wie auch das mit der Schweiz, mit dem Verbot bis 22 oder diese gefüllten Fässer jetzt, finde ich interessant. Ich finde diesen Fall, obwohl ich, wie gesagt, Motorsport nicht so viel abgewinnen kann, aus verschiedenen Punkten, aber wirklich interessant und spannend, weil er so ein sehr spannendes Zeitdokument ist. Also einfach so, wie man da umgegangen ist mit diesem Tod von so vielen Menschen und dieses Rennen ging weiter und man ist an der Leiche des Fahrers vorbeigefahren. Das finde ich total verstörend und irritierend. Und würde heute so, denke ich, auf keinen Fall mehr passieren. Also irgendwie so eine komplett andere Zeit da.
Ja, definitiv. Also ich kann auch allen empfehlen, auf YouTube findet man sehr viel dazu, also auch gerade zeitgenössische Aufnahmen. Da aber auch so ein Warnhinweis, vielleicht auch ein Produkt der Zeit damals. Diese zeitgenössischen Aufnahmen zeigen alles. Also total verrückt, verletzte Tote, die dort liegen. Es wird alles gezeigt. Also zum Beispiel auch in den Aufnahmen von British Pathé, die ich erwähnt hatte, wo eben auch gesagt wurde hier, es wurde gefeiert, dass die britischen Teams gewonnen haben. Und du siehst alles, sie wird alles gezeigt. Ziemlich grausam, muss man echt sagen. Wo ich dann auch dachte, okay, es muss irgendwie einfach eine andere Zeit damals gewesen sein, wie Leute damit umgegangen sind. Total spannend, aber ich stimme dir da auch total zu. Eine der faszinierendsten Aspekte an diesem Fall, abgesehen davon, dass es natürlich eine absolut tragische Katastrophe war, wie fast schon lapidar die Leute irgendwie damit umgegangen sind. Und wie du sagst, also dass heutzutage bei so einem Rennen fast 100 Menschen sterben und man lässt das Ding weiterlaufen und danach gibt es noch eine kleine oder zumindest Bilder von dem Gewinner, der da irgendwie mit einer Champagnerflasche lächelnd, eigentlich unvorstellbar.
Ja, absolut, total, ja. Ja, vielen Dank, dass du diesen Fall so recherchiert und zusammengefasst hast. Wir haben, wie immer, wie zu jedem Fall, ein paar Bilder findet ihr in den nächsten Tagen dann bei uns auf Instagram, katastrophen.podcast. Da könnt ihr uns auch immer schreiben, wenn ihr Vorschläge habt zu Fällen, zu Katastrophen, die euch irgendwie interessieren. Wir freuen uns immer über Hinweise, über Tipps. Wir lesen alles, aber wir versuchen auch immer zu antworten. Und dann hören wir uns nächste Woche mit einem neuen Fall hier wieder.
Genau, bis dahin.
Bis dann.
Falsche Zeit, falscher Ort wird präsentiert von Max und Hans. Producerin Judith Trost. Sounddesign Simon Büchsenschütz. Schnitt Hermann Nguyen.